Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Schönen guten Morgen. Erst einmal. Genau, wir fangen mit unserem Lied an.
Guten Morgen.
Bewegte Zeiten.
Und natürlich haben wir wieder unseren Namensball mitgebracht. Also, ich heiße Pia und ich schieße zur Bahia.
Ab. Ich bin die Erna und schieße zu die, was winkt. Ab.
Wie heißt du? Genau, Mankerat.
Oh, der war noch nicht dran.
Wie heißen Sie denn?
Ich bin der Raymond.
Okay, sehr gut. So, dann wollen wir langsam in Bewegung kommen. Wir geben die Sessel zur Seite.
Ich setze einen Schritt, auch in meiner Weiterentwicklung im Alter, mir was zuzutrauen, was ich mir davor nicht zugetraut hätte.
Und jetzt am Ende des Projekts haben wir erlebt, dass für beide Seiten Bewegung und Begegnung bedeutsam waren.
Psychomotorik für Alt und Jung.
Oh, super! Diese Reaktion haben wir ja noch.
Eine Sendung von Ilse Huber.
Im Dachgeschoss des Seniorenwohnheimes in der Arbeitergasse in Wien-Margareten geht es heute bewegt zu. In dem kleinen Gymnastikraum treffen springlebendige Vorschulkinder auf Männer und Frauen, die nicht mehr ganz so fit sind. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Pensionistenheimes kommen teilweise im Rollstuhl, teilweise am Stock oder mit Krücken zu dieser gemeinsamen Stunde. Generationen bewegen, lautet das Motto. Und es ist auch gleichzeitig der Titel eines zweijährigen Forschungsprojekts von der Wiener Gesundheitsförderung.
Soweit ich weiß, ist Generationen bewegen das erste intergenerative Projekt mit einem Gesundheitsschwerpunkt in Österreich, das auch eine gewisse Dimension hat. Also das mehr ist, als dass ein Kindergarten mit einer Senioreneinrichtung zusammenarbeitet. Das Projekt hat im September 2014 begonnen und hat bis Dezember 2016 angedauert.
Ursula Hübel ist die Projektverantwortliche der Stadt Wien. 171 Personen haben an dem Projekt Generationen bewegen teilgenommen. An 8 verschiedenen Standorten wurde in 20 Einheiten gelacht, geklatscht, gesungen und gespielt. So wie auch hier im Haus Margareten in der Arbeitergasse.
Und zur Musik bewegen wir uns im Raum.
Die flotte Musik bringt alle in Bewegung. Die Mädchen und Buben beginnen wild zu laufen. Die Erwachsenen treten etwas reserviert an den Rand, schauen leicht ängstlich den tobenden Jungen zu. Doch nach einiger Zeit stellt sich Respekt ein. Eine Betreuerin packt die Rollstuhlfahrerin und schiebt sie durch den kleinen Raum. Die Kinder bemerken, dass ihr Gegenüber langsamer, schwächer, unsicher ist. Die Betreuerinnen, die Motopädagoginnen und Motogeragoginnen, stoppen die Musik, weil die nächste Aufgabe ansteht.
Motopädagogik heißt Lernen über Spielen und Bewegung, heißt sich entwickeln über Spielen und Bewegung.
Veronika Pinter-Theiß ist Obfrau des Aktionskreises Motopädagogik Österreich, kurz ACMÖ.
Und das nicht in einer Art und Weise, wo vorgemacht und nachgemacht, angesagt und ausgeführt wird, sondern wo wir das freie Spiel der Kinder in den Mittelpunkt stellen und damit ihre Eigentätigkeit unterstützen und fördern.
Die Motopädagoginnen fokussieren sich bei den generationenübergreifenden Einheiten auf die Kinder. Sie stimmen sich dabei eng mit den Betreuungspersonen der alten Menschen ab, den sogenannten Motogeragoginnen. Die Motogeragogen kennen die körperlichen Fähigkeiten und Einschränkungen der Senioren und stellen dementsprechend ein Programm zusammen, das beiden Gruppen, jung und alt, zugutekommt. Diese Idee der Bewegungs- und Umgangsform kommt aus dem Bereich der Psychomotorik.
Psychomotorik ist ein Fachgebiet, das sich mit der Persönlichkeitsentwicklung von Menschen jeden Lebensalters beschäftigt. Motopädagogik und Motogeragogik sind Teilgebiete der Psychomotorik.
Informiert der Begleitfolder zum Projekt. Auf dem Weg zu einem zufriedenen Dasein beeinflussen mehrere Parameter den Prozess. Dazu gehören:
Über das eigene Handeln erlebt sich der Mensch als selbstsicher, kreativ, produktiv. Um seine Gesundheit zu fördern, liegt das Augenmerk auf seinen individuellen Stärken und Potenzialen und nicht auf den Defiziten.
Jede Bewegungseinheit besitzt ihr eigenes Ritual. Nach dem musikalischen Begrüßen bereichern verschiedene Materialien die Runde. Heute werden Ping-Pong-Bälle, bunte Plastikbecher und weiße Deckel verteilt.
Möchtest du den da vielleicht haben zum Draufstellen?
Das wäre was, man nicht draufstellen könnte noch. Aber Stelle. Es geht nicht mehr.
Nicht mehr ganz, gell?
Ich kann mich halt auch nicht so bewegen, wie ich will. Ich habe keine Blutabnahme gehabt, jetzt bin ich ein bisschen schwindelig. Aber es geht wieder. Wir probieren alles, wie es geht.
Jetzt steht ein Spiel an, bei dem die Tischtennisbälle von einem Becher zum nächsten wandern sollen. Elisabeth, die im Rollstuhl sitzt, ist Teil der Runde. Sie kann zwar nicht mehr aufstehen, verfolgt die Szenerie aber mit wachen Augen. Plötzlich vermisst Elisabeths Sitznachbar Raimund seinen Ball. Nach einer kurzen Weile rückt die alte Dame verschmitzt den versteckten Ball an Raimund heraus. Ein Glücksmoment für die Anwesenden. Und genau darum geht es, erklärt Veronika Pinter-Theis.
Das Interesse von uns allen im Rahmen des Projektes war, zu schauen, welchen Einfluss hat unsere Intervention, unser Angebot auf das Glückserleben, die Lebensqualität, die Zufriedenheit. Und überprüft worden ist ja auch nicht die sportmotorische Fertigkeit, also wie schnell bin ich oder wie lange brauche ich für einen gewissen Weg, wie groß ist meine Ausdauer, wie groß ist meine Geschicklichkeit, sondern angeschaut wurden die Gesichter. Wie oft lächelt der Mensch, wie oft lachen sie? Und das Projekt war schon dann erfolgreich, wenn wir davon ausgehen konnten, dass eine hohe Zufriedenheit im Jetzt und Hier besteht bei den teilnehmenden Personen, bei den Kindern und bei den alten Menschen.
Und dass die intergenerativen Kontakte, also die Beziehungsgestaltung zwischen Jung und Alt, zugenommen hat im Unterschied Beginn des Projektes und Ende des Projektes.
Betont Tesi Zack, die als Motogeragogin die Gruppen betreut. Sie spricht damit den Kern des Projektes Generationen bewegen an. Gemeinsam etwas zu tun fördert die Kontaktaufnahme. Das bereichert Körper und Seele, just von jenen Gruppen, die sonst unter ihresgleichen den Tag verbringen und sich selten mischen. Die Aktionskreise der ganz Kleinen sind ebenso eng wie die von gebrechlichen Personen. Die beiden Gruppen zusammenzubringen, fördert die Aufmerksamkeit und das Verständnis füreinander. Und wer sich wohlfühlt, stärkt damit auch seine Gesundheit, ist Ursula Hübel, Gesundheitsreferentin der Stadt Wien und Projektleiterin, überzeugt.
Der gesundheitliche Aspekt spielt insofern eine Rolle, als die Kinder und die Senioren sich in diesen Begegnungen sehr wohlgefühlt haben. Also das war unser primäres Ziel. Und die wissenschaftliche Begleitung konnte auch zeigen, dass dieses Wohlbefinden sich vom Anfang gegen dann die späteren Einheiten zunehmend gesteigert hat.
Ursula Hübel erzählt weiter, dass das Projekt weniger rationale, vernunftbetonte Ziele setzt. Es sollen vielmehr positive Gefühle gefördert werden. Deren Wirkung verstärkt sich durch das gemeinsame Erleben.
Gerade für die älteren Menschen waren die Anreize sehr wichtig und die Kinder, die da mit Lebensfreude und Energie in den Raum hereingekommen sind, waren sicher ein solcher Anreiz, Dinge zu tun, die man sonst nicht mehr tut. Ich habe vorhin gerade Seniorenbetreuerinnen reden gehört, die gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass Herr XY überhaupt aufstehen kann aus dem Rollstuhl. Und erst in dem Projekt haben sie das beobachtet. Also da waren die Kinder sicher ein ganz wichtiger Motivator. Die Kinder waren auch ein Anreiz für die Senioren und Seniorinnen, überhaupt in der Früh vielleicht pünktlich aufzustehen, sich anzuziehen, sich schön zu machen, haben wir immer wieder gehört. Also das war schon ein ganz besonderer Tag, wenn die Kinder in die Senioreneinrichtung gekommen sind.
Einige der anwesenden Senioren sind selbst Großeltern, manche sogar schon Urgroßeltern. Und dieser Umstand erleichtert ihnen den Zugang zu den Kindern. Sie vermitteln den Kindern, dass sie mit ihnen gern gemeinsam spielen, Pingpongbälle sammeln oder diese einander zuwerfen. Die Kinder wiederum lernen eine andere Welt kennen, außerhalb ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft. Die meisten Mädchen und Buben, die an der heutigen Kindergruppe teilnehmen, können kaum Deutsch. In der Bewegungseinheit finden zwei schwache Gesellschaftsgruppen, die eine körperlich beeinträchtigt, die andere sprachlich limitiert, zueinander. Man versteht sich ohne viele Worte. Kommunikation findet hier jenseits der sprachlichen Ebene statt, stellt Tesi Zack fest.
Ich glaube, dass Bewegung ein ganz spezieller Zugang ist, der alle Menschen ins Tun bringt, der sehr verbindend ist. Und es hat sich auch gezeigt, es war sowohl von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache wie von Menschen, die schon demenzielle Erkrankungen mit sich bringen, wo das Sprachvermögen weniger wird oder nach Schlaganfällen, dass man über Bewegung wunderbar miteinander in Kontakt kommen kann, ohne unbedingt sprachliche Kompetenzen haben zu müssen.
Dass betagte Personen froh sind, wenn jüngere Menschen auf Besuch kommen, ist nachvollziehbar. Besonders Kinder bringen Leben in den Alltag. Doch wie verhält es sich umgekehrt? Profitieren die Kinder von einem Umgang mit Hochbetagten? Für Ursula Hübel ist das eine klare Angelegenheit.
Auf den ersten Blick brauchen die Kinder die Senioren vielleicht weniger, ne? Denen geht's in der Regel gut, die sind lustig drauf. Aber ich glaube schon, dass die Kinder viel von Senioren profitieren können. Und die Senioren bieten das, was die Kinder selbst vielleicht weniger haben. Langsamkeit, Ruhe, auch Zeit. Man muss auch bedenken, dass die Senioren, mit denen wir hier zusammengearbeitet haben, eigentlich eine Generation älter sind als die eigenen Großeltern dieser Kinder. Viele haben Großeltern, haben da auch Erfahrungen mit älteren Menschen, aber die sind vielleicht 55, 60, 65 Jahre alt, aber nicht Hochbetagte. Und mit hochbetagten Menschen haben Kinder heutzutage im Alltag eigentlich sehr, sehr wenig zu tun.
Im Gymnastikraum der Arbeitergasse sind die Tischtennisbälle hohen Türmen gewichen. Sie bestehen aus Tellern und bunten Trinkbechern. Beschäftigten sich zuerst nur die Kinder miteinander, so mischt sich mit fortgeschrittener Zeit die Gruppe immer mehr.
Ein letztes Teil noch, dann ist wieder ein Kind dran, ja? So.
Das ist schief.
Super, bravo.
Aus dem Projekt Generationen bewegen in Wien ist tatsächlich etwas gewachsen. Zwei unterschiedliche Personenkreise widmeten sich einander dank dezenter Aufforderung. Und weil das so gut funktionierte, überträgt die Gesundheitsförderung die Methode auch auf andere Bereiche. Unterschiedliche Trägerorganisationen, darunter die Häuser zum Leben, die Kinderfreunde, die Tageszentren der Stadt Wien, haben Kinder und Pensionisten an insgesamt 8 Standorten zusammengebracht, um 20 Einheiten gemeinsam zu verbringen. Die Auswahl der Beteiligten wurde den Kindergartenpädagoginnen und den Altenbetreuern überlassen. Markante Einschränkungen gab es nicht, sagt Ursula Hübel.
Für wen ist dieses Projekt überhaupt geeignet, einmal als Projekt gesehen? Beispielsweise sage ich bei den Kindern, dass sie minimale Kenntnisse der deutschen Sprache haben. Das ist jetzt bei Kindern, die nicht deutsche Muttersprache haben und ganz neu in den Kindergarten kommen, am Anfang unter Umständen nicht gegeben. Bei den Senioren, wir haben von vornherein auch gesagt, dass Menschen zum Beispiel mit leichter oder mittelschwerer demenzieller Erkrankung durchaus bei dem Projekt mitmachen können. Wir haben auch gesagt, dass Kinder oder Erwachsene, die Behinderungen in irgendeiner Form haben, auch mitmachen können.
Was in den Stunden passiert ist, wie die jungen und die alten Menschen die Geschehnisse aufgenommen haben, wurde detailreich dokumentiert und evaluiert. Tanja Stamm von der Medizinischen Universität Wien klärt auf, welche Ergebnisse in diesem Zusammenhang als Gesundheitsförderung zu verstehen sind.
In diesem Projekt geht es jetzt um die Gesundheitsförderung. Da geht es nicht um eine Behandlung, sondern um eine Methode, um zum Beispiel eine Entwicklung zu unterstützen. Man kann hier mittels Bewegung, mittels einer sehr ganzheitlichen Sichtweise auf den Menschen, die menschliche Entwicklung unterstützen.
Tanja Stamm ist selbst keine Ärztin, sondern Gesundheitswissenschaftlerin und Gutachterin. Sie weist nachdrücklich darauf hin, dass es in dem Projekt Generationen bewegen weder um therapeutische noch um medizinische Inhalte gegangen ist.
Es geht hier nicht um eine Behandlung, es geht hier um Gesundheitsförderung. Viele von den Teilnehmern haben das geschildert, dass sie dadurch wirklich aufmerksamer, wacher, interessierter, lustiger werden, wenn diese Kinder da kommen. Und ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend, dass man hier auch im Bereich der nicht-medikamentösen Maßnahmen hier einfach Interventionen setzt und auch wirklich Wirkungen nachweist.
Statt den Blutdruck zu messen oder die Medikamenteneinnahme zu reduzieren, standen das Befinden und das Wohlergehen im Mittelpunkt. Diese Gemütszustände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden durch ein eigens entwickeltes Messsystem überprüft.
Die Ziele waren dann, die Lebensfreude im Hier und Jetzt zu verbessern. Und da gibt es auch Instrumente, da haben wir zum Beispiel eine Studie aus Japan und aus den USA gefunden. Und wir haben dann den Gesichtsausdruck von den Personen gemessen. Ja, da gibt es auch Schmerzmessverfahren, wo man das über den Gesichtsausdruck macht.
Es war nicht Ziel des Projektes, physische Parameter nachweisbar zu verbessern, wie etwa den Blutdruck zu stabilisieren oder den Cholesterinspiegel zu senken, sondern es standen die motopädagogischen Ideen im Mittelpunkt. Doch die Projektleiterin Ursula Hübel räumt ein, dass andere sozial fördernde Aktivitäten einen vergleichbaren Erfolg gehabt hätten.
Wir haben uns für die Methode Motopädagogik entschieden und da ist die Bewegung ein wichtiges Vehikel. Also bei der Motopädagogik ist ja die Bewegung nicht das Ziel, sondern eigentlich das Medium, mit dem wir arbeiten. Es geht jetzt auch nicht primär darum, motorische Fähigkeiten zu verbessern, das ist ein Nebenprodukt, sondern die Bewegung ermöglicht Lernprozesse. Meine Meinung ist aber sehr wohl, dass man intergenerative Gruppen, auch mit Gesundheitsbezug, mit ganz vielen anderen Aktivitäten und Methoden auch umsetzen kann. Das kann vom gemeinsamen Singen über Basteln, über Vorlesen, also Yoga, Gärtnern, also dem sind keine Grenzen gesetzt, meiner Meinung nach.
Die Gesundheitsreferentin der Stadt Wien führt aus, warum die medizinischen Aspekte für die Entscheidung nicht relevant waren.
Wo können wir Effekte messen? Und man muss doch bedenken, die Intervention, das waren 20 Einheiten. Und es ist uns einfach nicht plausibel erschienen, wirklich etwas medizinisch nachweisbar, messbares hier zu erreichen.
Trotzdem ließ sich am Ende des Projekts feststellen, dass die generationenübergreifenden Treffen allen gut getan haben, sagt Tanja Stamm. Sie und die Projektverantwortliche Ursula Hübel schildern anhand ihrer Beobachtungen, welche Auswirkungen die gemeinsame Bewegung auf Alt und Jung hat.
Wir haben uns die intergenerativen Kontakte angeschaut. Das heißt, wie viele ältere Menschen beginnen einen Kontakt zu einem Kind und wie viele Kinder beginnen einen Kontakt zu den älteren Menschen. Und auch da sieht man, dass sich eine signifikante Steigerung von diesen Kontakten über den Zeitraum ergibt. Man hat es sehr gut gesehen, dass am Anfang die Kinder auf einer Seite gesessen sind und die älteren Menschen. Und zum Schluss haben sich die dann gemischt, wo vielleicht früher zwei Kinder miteinander gemacht haben, haben zum Schluss dann ohne entsprechende Aufforderung Kinder und ältere Menschen gemeinsam gearbeitet.
Die Freude im Hier und Jetzt war sicher die wesentliche Zielgröße. Wir haben schon auch einfach beobachtet oder gesehen, dass Senioren Bewegungen ausführen, die sie vorher nicht mehr gemacht haben. Also dass sie sich am Boden setzen, um mit Kindern zu spielen oder über eine Langbank balancieren. Also da sind schon Dinge passiert, aber wir haben die nicht systematisch erhoben. Von daher können wir jetzt keine gesicherten Erkenntnisse mitteilen, ob das jetzt messbar besser geworden ist. Aber beobachtet haben wir das sehr wohl.
Im benachbarten Deutschland hat vor 2 Jahren ebenfalls ein generationenübergreifendes Forschungsprojekt stattgefunden. Bloß lag dort der Fokus weniger auf Bewegung als auf Begegnung. Die soziale Teilhabe sollte verbessert werden, sagt Dörte Welzin am Rande der Abschlusskonferenz. Die Soziologin ist Professorin für Kindheitspädagogik an der Evangelischen Hochschule in Freiburg.
Kinder, die sehr häufig Begegnungen mit alten Menschen erlebt haben, haben in den Interviews, die wir geführt haben, also im Rückblick, sehr, sehr viel sich Gedanken darüber gemacht, wie es denn eigentlich dazu kommt, dass man laufen lernt oder es vielleicht auch wieder verlernt, dass man Dinge kann und irgendwann vielleicht nicht mehr kann. Das heißt, die Kinder setzen sich stärker mit ihrem Körper auseinander, als wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht hätten.
Die Expertin wundert sich, dass es zwar viele gemeinsame Aktivitäten mit Kindern und Senioren gibt, allerdings wenige wissenschaftliche Untersuchungen darüber.
Und die Frage ist ja letztendlich für Träger und für die Politik, also für Entscheidungsträger, eine Frage der Ressourcen. Und das muss erstmal sozusagen auch wissenschaftlich nachgewiesen werden, dass es sich lohnt, sich dafür zu engagieren.
Für das deutsche Forschungsprojekt Begegnungen wurden spezifische Methoden entwickelt, um die Reaktionen der Teilnehmer bewerten zu können. Wie beim Wiener Projekt wurden auch hier Beobachtungen herangezogen. Hinzu kamen sprachliche Beurteilungen, sagt Dörte Welzin.
Wir haben sehr, sehr viel mit qualitativen Interviews gearbeitet. Wir haben sehr viel mit videogestützter Beobachtung gearbeitet und Instrumente zur Erfassung von Wohlbefinden, Interesse, Engagiertheit adaptiert. Man muss auf Feinsignale gucken, also auf die Augen beispielsweise.
Angesprochen auf die medizinischen Auswirkungen, die das Aufeinandertreffen von Jung und Alt mit sich bringen, äußert sich auch die Soziologin zurückhaltend. Die Materie sei komplex und bestimmte Veränderungen ließen sich nicht auf eine Ursache allein zurückführen.
Ich kenne das aus der Kindheitsforschung, aus der Entwicklungspsychologie. Der wird gerne mit dem Cortisolspiegel, dem Stresstest sozusagen, evaluiert. Und da weiß ich, dass es rein medizinisch extrem schwierig ist, von Testergebnissen auf die Situation zu schließen, weil es immer eine Zeitverzögerung gibt.
Eindeutige Rückschlüsse von der Wirkung auf die Ursache sind in der Psychomotorik und nicht nur dort kaum möglich. Doch, und das hat das Projekt auch gezeigt, lässt sich feststellen, dass es einen Zusammenhang zwischen sozialer Interaktion und neurologischer Aktivität gibt.
Nicht nur Kinder, auch hochbetagte Menschen verfügen über neurologische Plastizität. Bewegungsspiele unterstützen das durch die Bildung und Verknüpfung neuer Synapsen. Motorische Fähigkeiten werden durch sensomotorische Erlebnisse, wie etwa mit Bällen oder Schwungtüchern, gefördert.
Die Bewegungseinheit in der Arbeitergasse ist fast vorbei. Doch bevor die Kinder wieder in den Kindergarten zurückkehren und sich die Pensionisten zum Mittagstisch setzen, gibt es eine abschließende Reflexionsrunde.
Möchten wir noch einmal ein bisschen besprechen und erinnern, was haben wir denn heute gemacht?
Die kleinen Kugeln haben wir geworfen, weil ich einen aufs Hirn kriege.
Ich denke, die Idee, ein Forschungsprojekt anzuschließen an dieses Bewegungsprojekt, war ein Anliegen der Wiener Gesundheitsförderung, eben zu schauen, ist so etwas überhaupt machbar? Also eine Machbarkeitsstudie einerseits und andererseits sollte schon auch überprüft werden, welche Effekte so eine intergenerative Begegnung mit dem Medium Bewegung mit sich bringt.
Die Motopädagogin Veronika Pinter-Theiß fasst nach Ablauf des Projektes Generationen bewegen den Nutzen der Studie zusammen. Das Projekt hat fundierte Erkenntnisse geliefert, die nun auch noch weitergetragen werden. So stellt die Wiener Gesundheitsförderung das gewonnene Wissen jenen Personen zur Verfügung, die derartige Bewegungseinheiten fortsetzen wollen. Das geschieht in Form von Schulungen. Und die Motopädagogen geben in der ersten Praxiszeit zusätzlich konkrete Tipps. Darüber hinaus lassen sich die Vorgangsweisen auch auf andere Personengruppen übertragen, sagt Ursula Hübel.
Ich kann von Seiten der Wiener Gesundheitsförderung berichten, dass es jetzt ein zweites intergeneratives Projekt gibt. Das hat mit November 2016 gestartet. Und dieses Projekt bringt auch Generationen zusammen, aber wesentlich breiter, verschiedenste Altersgruppen, also von Volksschulkindern über Jugendliche, jüngere Alte, ältere Alte und auch das Thema Migration spielt hier eine Rolle. Dieses Projekt heißt Get Together und wird in zwei Wiener Bezirken vorläufig im 7. und im 15. Bezirk umgesetzt.
Die Projektleiterin des Wiener Gesundheitsamtes blickt optimistisch in die Zukunft und unterstreicht, wie notwendig es ist, unterschiedliche Gesellschaftsgruppen zusammenzubringen.
Ich glaube, dass Projekte, wo auf diese soziale Komponente und auf das Miteinander gesetzt wird, sicher ganz wichtig sind für das Wohlbefinden aller beteiligten Gruppen. Ich denke mir, dass sich Investitionen in solche Projekte letztendlich auszahlen.
Sie hörten Bewegte Zeiten, Psychomotorik für Alt und Jung. Eine Sendung von Ilse Huber. Gesprochen hat Nina Strehlein. Die Zitate las Michael Köppel. Redaktion Marlene Nowotny. Morgen hören Sie in den Dimensionen ein Zukunftsmodell zur nachhaltigen Stadt, am Beispiel von Barcelona.